Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das war ein Handballwochenende, liebe Leute, und deswegen sprechen wir darüber. Schön, dass ihr mit dabei seid in Episode 445 von Kreisab und direkt mal als Information. Heute ist die Sendung wieder zweigeteilt. Ich begrüße später noch einen Gast, der aktuell noch als Spieler unterwegs ist für den HSV Hamburg, Niklas Weller. Er wird im Sommer Präsident. Und darüber wollte ich mit ihm sprechen, aber der größte Teil dieses Gespräches dreht sich um Regelauslegung. Ihr solltet euch das unbedingt anhören. Es ist sehr, sehr spannend, was Niklas zu sagen hat, mit welcher Leidenschaft er auch darüber gesprochen hat. Aber ja, es war kein Bashing, also nicht falsch verstehen oder falsche Erwartungen vielleicht auch haben an unser Gespräch, sondern es ging darum, wie können wir unsere Sportart, die wir ja alle so lieben, nach vorne bringen und was müssen wir tun, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Also, wie gesagt, große Hörempfehlung, das Gespräch mit Niklas Weller und große Hörempfehlung natürlich auch beim Kollegen Christoph Dach. Hallo Christoph.
Hallo Sascha, Grüße.
Wir müssen natürlich, das ist doch ganz klar, weil dieses Spiel sehr viel Bedeutung hatte, über Magdeburg gegen die Füchse sprechen und das machen wir jetzt auch in den nächsten Minuten. Mal gucken, was mir sonst noch so einfällt, aber wir haben ja jetzt kurz schon vorab miteinander geplaudert, Christoph, und da hast du mir gesagt, du hast nicht alle Spiele in dieser Saison gesehen, was für mich schon sehr enttäuschend ist, das muss ich an dieser Stelle auch mal betonen, aber du hast gesagt, das war mit Abstand das beste Spiel, was du in dieser Saison gesehen hast und ich konnte nicht komplett das Spiel sehen, weil ich selber noch kommentiert habe, aber das, was ich gesehen habe, war auch phänomenal gut.
Ja, Asche erstmal auf mein Haupt natürlich. Riesenversäumnis, dass ich nicht jedes Spiel gucken konnte. In dieser Saison eine echte Schande, gebe ich dir total recht, Sascha. Spaß beiseite. War ein Riesenspiel gestern. Ich war auch vorher ehrlicherweise lange nicht in Magdeburg beim Handball. Hatte mir dann natürlich dieses Spiel dann am Samstag rausgepickt und mir haben erstmal irgendwie abends noch wirklich die Ohren geflattert, weil es unglaublich laut war. Mir hat auch irgendwann der Schädel gebrummt, obwohl ich da schon mit meinen AirPods in den Ohren saß und versucht habe, das so ein bisschen abzupuffern. Hat einfach riesen Spaß gemacht und waren, ist glaube ich, konsensfähig, auch die beiden besten Mannschaften aktuell und auch die beiden besten deutschen Mannschaften der letzten Jahre, hat man gesehen, war im Grunde wie ein guter Schwergewichtskampf, harte Treffer für beide und einer fällt dann kurz vor Schluss sozusagen um, war wirklich cool.
Es ging aber jetzt für den SC Magdeburg nicht so gut los, ne? Also Matthias Gitzel mit einem super Start in dieses Spiel und dann hatten sie große Probleme. Also sie haben die Chancen herausgespielt und dann natürlich auch 7 Meter gezogen, also der SC Magdeburg. Aber sie haben sie einfach nicht reingemacht. Allein 5 Paraden von Dejan Milosavljev in der ersten Hälfte bei 7 Metern. Was war während der ersten 30 Minuten dein Gefühl für dieses Spiel? Weil für mich war es dadurch ein bisschen schwer zu greifen.
Also mein Gefühl war eigentlich die ganze Zeit, dass es auch, und ich habe mich auch mit vielen Kollegen auf der Tribüne vorher unterhalten und manchmal macht man ja so spaßeshalber so ein Tippspiel. Mein Gefühl und auch das vieler Kollegen war halt so, wird schon auf jeden Fall eng werden bis zum Schluss. Da haben auch viele Unentschieden getippt und wäre auch ein gerechtes Resultat gewesen im Übrigen, finde ich. Füchse waren auch wirklich stark und haben gezeigt, dass sie aktuell der ärgste Widersacher sind. Ansonsten waren die Füchse, fand ich, in der ersten Halbzeit, gerade am Anfang, haben sie offensichtlich schon ganz gute Lösungen gefunden und haben auch relativ schnell klargemacht, dass sie das bis zum Schluss irgendwie offen gestalten können. Diese 7-Meter-Nummer war natürlich irgendwo zwischen absurd und sehr unterhaltsam. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie ein Bundesliga-Torwart in den ersten 20 Minuten 5-7 Meter von 4 verschiedenen Schützen hält. Und das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Durchschnittsspieler, sondern fast ausnahmslos Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, die es versucht haben. War verrückt und spiegelte aber dann auch irgendwie, naja, nicht die Kräfteverhältnisse wieder, aber Bennett Wiegert hat nach dem Spiel gesagt, dass das Halbzeitergebnis 15-15 war, also unentschieden, natürlich angesichts von 5 verworfenen 7 Metern gut war. Und da konnte man ihm natürlich nur beipflichten.
Sie haben dann hinten raus, du hast es ja gesagt, in diesem Schwergewichtsfight dann den härteren Punch gehabt. Aber warum hat sich das deiner Meinung nach dahin entwickelt?
Also erstmal, so wie das Torhüter-Duell in der ersten Halbzeit klar an die Füchse und an Milosavljev ging, so ging es in der zweiten Hälfte ganz klar an Matej Mandic, der wirklich super gehalten hat und der auch oft so ein bisschen im Schatten von Sergej Hernandez steht. Also ich bin ja SCM-Fan, ehrlicherweise, und so richtig war mein Eindruck, kann man sein Leistungsvermögen und sein Potenzial gar nicht einschätzen, fand ich oft. Gestern hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall auch ein super Keeper ist. Der hatte, glaube ich, 13 Paraden in der zweiten Halbzeit und hält dann am Ende auch ja die wichtigen. Auf der anderen Seite fand ich schon auffällig, dass die Füchse fast gar nicht gewechselt haben. Und am Ende ist es auch, Lasse Andersson hat, glaube ich, eine Quote 7 aus 15. Das ist jetzt nicht der beste Schnitt für einen Rückraumspieler. Ich will ihm da sicher nicht die Schuld zuschieben. Aber am Ende war es irgendwie, gerade in der zweiten Halbzeit und offensiv, fast nur Matthias Gitzel, der da irgendwie Widerstand oder messbaren Widerstand in Form von Toren leisten konnte. Ich hatte den Eindruck, obwohl beide Mannschaften ja eine volle Woche Vorbereitung hatten, was ja fast schon ungewöhnlich ist in der Bundesliga, dass bei den Füchsen am Ende auch, ich will nicht sagen, die Puste gefehlt hat, aber es war halt schon irgendwie berechenbar und eindimensional, dass alles über Matthias Gitzel läuft. Und beim SCM hat man dann halt schon, da ist dann halt Felix Klar, da ist Gisli Christiansson, da war gestern Magnus Rockstrup, der 9 Tore gemacht hat. Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, wann er das letzte Mal hatte. Wusste er nicht und war ihm aber auch nicht wichtig. Und das war, glaube ich, auch, das ist ganz sinnbildlich, auch für die Magdeburger. Nicht, dass die Füchse da gestern nicht als Mannschaft aufgetreten wären, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, am Ende hat er einfach die besser besetzte Mannschaft gewonnen, die halt eben nicht ganz so abhängig von einem Spieler ist.
Ja, du sagst es und die Zahlen geben das auch wieder. Matthias Musche mit 6 Treffern, Felix Klar mit 6 Treffern, Gisli Christiansson mit 6 Treffern. Dann gibt's noch Oma Ingi Magnusson, der gar nicht so einen guten Tag erwischt hat mit 3 Treffern, Hornke mit 3 Treffern. Ja, und dann natürlich diese 9 Tore von Magnus Saugstrup. Und wenn man mal schaut bei den Füchsen, ja, es waren 8 Treffer von Lasse Andersson, aber die Quote war halt überhaupt nicht gut. Und eben 11 Tore von Matthias Gitzel. Glaubst du eigentlich, dass das Niveau dieses Spiels auch so hoch war? Weil du hast es gerade angesprochen, weil beide Mannschaften eine Woche Vorbereitung hatten auf diesen Kracher?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wir kennen es ja auch, wir haben ja auch ein paar Turniere zusammen begleitet und viele Spiele geschaut. Und eigentlich, man merkt es schon, wenn die wirklich vorher sich sowohl taktisch besser vorbereiten können, als auch einfach physisch ausgeruhter in so ein Spiel gehen. Man sieht es ja auch wirklich, wie gesagt, bei den großen Turnieren, da ist es ja ehrlicherweise oft so, dass das Niveau, je weiter das Turnier fortschreitet, eher sinkt. Und das hängt natürlich mit der Belastung zusammen. Gestern waren die, hat man auch gemerkt, die waren ausgeruht, die waren auch irgendwie beide mit, naja, mit Schaum vorm Mund ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr motiviert auf jeden Fall. Und für die Qualität des Spiels war das sicher förderlich.
Also ich war von den Phasen dieses Spiels, die ich gesehen habe, maximal begeistert. Hohe Passgeschwindigkeit, Intensität, ja, dann natürlich auch eine überragende Stimmung in der Halle. Das ist ja ganz klar. Wir müssen natürlich jetzt auch überlegen, was bedeutet dieses Ergebnis? Und eigentlich könnten wir das ganz kurz und knapp zusammenfassen. Der SC Magdeburg wird deutscher Meister werden. Ist es denn so einfach, wie es sich anhört?
Ja, Bennett Wiegert hat gestern zwar alles getan und die Frage ist ihm auch gestellt worden, beziehungsweise die Frage, was das jetzt für den Meisterschaftskampf bedeutet, ging an beide Trainer. Und die haben da natürlich dann, sagen wir mal, eher diplomatische Antworten gefunden, weil sie, glaube ich, auch die Gegner, die sie jetzt noch haben, in keiner Weise irgendwie kleinreden oder unterschätzen oder despektierlich behandeln wollen. Aber ich glaube, auf Flensburg sind es jetzt 7 Punkte, auf die Füchse sind es 8. Alle anderen kommen nicht mehr in Frage für meine Begriffe. Das heißt, bei 8 ausstehenden Spielen kann Magdeburg noch 3 verlieren. Unter der Voraussetzung, dass die Füchse und Flensburg ihre Spiele alle gewinnen, was schon deshalb nicht passieren kann, weil die noch gegeneinander spielen. Die Füchse müssen zum Beispiel noch nach Lemgo, die müssen noch nach Kiel, die haben Gummersbach zu Hause. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, der SCM hat da die Meisterschaft klar gemacht und ich habe es auch so geschrieben, dann ist das keine steile These.
Das glaube ich auch. Schauen wir doch mal auf den Spielplan des SC Magdeburg. Es geht auswärts nach Göppingen. Dann wartet zu Hause der HC Erlangen, der seit September in der Fremde kein Spiel gewonnen hat. Also warum sollten die ausgerechnet in Magdeburg gewinnen? Dann geht's nach Stuttgart. Dann kommt Flensburg am 3. Mai nach Magdeburg. Dann gibt's wieder ein Heimspiel gegen Hamburg. Dann müssen sie nochmal zu den Rhein-Neckar-Löwen. Dann wartet Gummersbach mit einem Heimspiel. Und zum Abschluss bei der HSG Wetzlar. Meine Prognose ist, das habe ich hier zuletzt aber auch schon gesagt, die werden klar vor dem letzten Spieltag deutscher Meister werden. Also da bin ich relativ sicher. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es zum Beispiel in Mannheim passieren würde, weil wir müssen uns ja nur die nackten Zahlen ansehen. Du hast es ja gerade gesagt, sie können sich im Prinzip noch 3 Niederlagen erlauben und sie haben erst ein Spiel verloren bei 26 Partien. Also es ist simple Mathematik und da machen wir uns nichts vor. Der SC Magdeburg ist die konstanteste, die beste, die am breitesten besetzte Mannschaft im deutschen Handball. Und deswegen werden sie am Ende auch deutscher Meister werden. Aber dahinter ist es ja nicht nur Flensburg und Berlin, das ist auch noch der VfL Gummersbach und die können tatsächlich auch noch Vizemeister werden. Also 2 Punkte Rückstand auf die SG Flensburg-Handewitt. Und weißt du, was ich kurios finde? Wir sprechen die ganze Zeit darüber, dass es in Flensburg nicht so rund läuft. Die sind aktuell Zweiter.
Ja, aber ich glaube, die hatten trotzdem auch andere Erwartungen an die Saison. Und also ich sage gleich was zu deiner Frage, um vielleicht nochmal auf den SCM zurückzukommen. Die haben halt wirklich die Big Points in der Hinrunde gelandet. Die haben in Berlin gewonnen, die haben in Flensburg gewonnen. Und das sind natürlich ja 4-Punkte-Spiele. Es war abgedroschen, das zu sagen, aber es ist ja einfach eine Tatsache. Und zurück zu Flensburg. Ich glaube, also nach allem, was ich lese, ich kann es ja nur aus der Entfernung verfolgen, als wohnhafter Brandenburger. Offenbar ist ja da auch der Trainer schon zumindest das angezählt, sagen wir mal so. Das zeigt ja dann auch, dass die sicherlich nicht zufrieden sind mit dem Verlauf. Und die haben für meine Begriffe auch, sagen wir mal so, einen Kader, der jetzt nicht unbedingt schon 11 Minuspunkte haben müsste.
Ja, das ist schon seit Saisonstart im Prinzip die große Diskussion. Funktioniert das in Flensburg so, wie es funktionieren sollte? Ist da genug Harmonie? Das scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein. Bei den Füchsen hat man schon das Gefühl, dass sie sich mittlerweile jetzt mit Nikolai Kricker auch gefunden haben. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, sonst könnten sie auch nicht über so einen langen Zeitraum jetzt konstant gute Leistungen bringen. Klar, in Magdeburg kannst du natürlich verlieren. Das ist ja logisch. Aber ich möchte noch mal zu einem anderen Verein kommen. Und zwar ist mir da eine Pressemitteilung zugeschickt worden, denn der THW Kiel hat ja am Freitag mit einem Torunterschied bei der MT Melsungen verloren und dann wurde mir gesagt, lies die doch mal vor und frag deinen Gast mal, was er davon hält. Also ich steig mal ein.
Ich bin gespannt, Sascha.
Ja, es ist auch spannend. Brutales Handballdrama in Kassel. Die MT Melsungen und der THW Kiel lieferten sich in der ausverkauften Rotenbachhalle einen Handballkrimi mit wechselnden Führungen und mit allen Zutaten, die ein Thriller haben kann. Die Zebras kehrten dabei gleich zweimal nach hohen Rückständen zurück in die Partie, hatten aber gegen die mit einer unfassbaren Härte wie einst in den 1980er Jahren agierenden Gastgeber letztlich nicht die nötige Durchschlagskraft für einen Erfolg. So wurde die MT für ihr Spiel belohnt und gewann die Partie vor 4.500 Zuschauern glücklich mit 30-29. Dabei durfte sie sich auch bei der Unentschlossenheit des bereits zuvor aufgrund einer fehlenden klaren, auf beiden Seiten ausgeglichenen Linie in die Kritik geratenen Schiedsrichtergespanns Bona Frank bedanken, dass dem THW Kiel in den letzten Sekunden der Partie mehrfach den Ballbesitz nach gewonnenen Bällen verweigerte. Das ist eine Pressemitteilung des THW Kiel. Wie ordnest du diese Meldung ein?
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja.
Ernsthaft? Okay, also wenn du mich übermorgen gefragt hättest, oder wann ist der 1. April am Dienstag, hätte ich gesagt, ja, gut und gelungen. Also vielleicht etwas grundsätzlich, was Journalismus und PR angeht. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, dass natürlich ein Pressesprecher eines Vereins, der solche Mitteilungen schreibt, dass der natürlich auch die Vereinsbrille ein bisschen trägt, ist ganz normal. Der ist Angestellter des Vereins. Trotzdem bin ich ehrlicherweise entsetzt, dass das so geschrieben wurde, weil, um vielleicht mal einen Punkt rauszupicken, der mir gerade besonders aufgefallen ist, ich glaube, wenn man heute in der Bundesliga so spielt wie in den 80er Jahren, dann gibt es pro Mannschaft 4 rote Karten mit Videobeweisen etc., mit sämtlichen Möglichkeiten und auch mit den verschärften Regeln, die auch die Stars schützen sollen. Und das ist ja auch richtig so. Aber ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin fassungslos, dass das so rausgegangen ist.
Was macht dich denn daran so fassungslos?
Also einerseits die Tatsache, dass, wie gesagt, man kann eine Vereinsbrille tragen, aber die ist natürlich extrem wertend. Ich habe sie jetzt eben ehrlicherweise auch zum ersten Mal gehört. Andererseits glaube ich, dass es gerade für einen Verein wie den THW Kiel, der ja schon irgendwie viele Jahre der Branchenführer im deutschen Handball war und sich auch weiterhin so versteht, dass es da einfach auch irgendwie peinlich ist, finde ich, die Schuld bei anderen zu suchen. Also die haben schon einen guten Kader. Es ist nicht so, dass das irgendwie eine Rumpftruppe ist oder eine Mannschaft, die jetzt vor der Saison völlig umgekrempelt wurde. Klar, da sind ein paar Leute, Duvniak ist relativ alt, Reinkind ist relativ alt. Trotzdem haben sie für meine Begriffe auch, zumindest auf dem Papier, wenn man sich die Spiele anguckt, das beste Torhütergespann. Und ich habe schon auf ein paar Kiel-Spiele gesehen, um zu wissen, ohne Wolf und Peris de Vargas hätten die noch mehr Minuspunkte. Und da finde ich es dann echt schwach zu sagen, man sucht die Schuld irgendwo anders, sondern man sollte dann da schon irgendwie selbstkritisch sein. Und man kann ja eine ganz normale Pressemitteilung rausschicken, in der vielleicht dann der Trainer noch sagt, keine Ahnung, in der Schlussphase gab es ein paar fragwürdige Entscheidungen oder so. Aber so wertend finde ich schon komisch.
Sagt das auch ein bisschen was aus über die vielleicht nicht mehr so korrekte Selbstwahrnehmung des THW Kiel und natürlich auch den Druck, der da herrscht, wieder in die Champions League zu kommen?
Ich glaube, der Druck ist riesig. Andererseits, ich habe letzte Woche ein Interview mit Stefan Kretschmer gemacht vor dem Spiel SCM gegen Füchse und habe natürlich auch etwas provokant gefragt, ist das das beste Spiel, was der deutsche Handball aktuell zu bieten hat? Und da hat Kretsche dann gesagt, und er ist ja schon jemand, dessen Analyse man vertrauen kann, dass bei Neuverpflichtungen einige Transferzüge am THW Kiel in den vergangenen Jahren vorbeigefahren sind. Ich glaube, den Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen, gerade wenn man den Anspruch hat, den sie eben haben. Und ich glaube, die haben halt schon noch den Anspruch, irgendwie Champions League zu spielen, klar. Und sie versuchen ja auch im Moment wirklich gegenzusteuern. Also wenn man jetzt guckt, sie verpflichten Julian Köster, der hätte sicherlich auch zu vielen anderen Vereinen gehen können. Nach allem, was man so liest, gilt das auch für Justus Fischer. Der hätte auch beim SCM oder bei den Füchsen landen können. Also offenbar ist ihnen ja auch bewusst, dass irgendwas passieren und sich ändern muss. Und es ist ja auch nicht so, dass sie keine wirklich auch geilen jungen Spieler hätten. Shipa Götu zum Beispiel macht natürlich Riesenspaß, einer der besten Spieler der Bundesliga. Aber dass da Anspruch und Wirklichkeit im Moment auseinanderklaffen, steht nicht zur Diskussion.
Ob dann so von oben herab die richtige Art und Weise ist, weiß ich nicht. Aber okay, vielleicht ist das eben ja diese Sichtweise, diese eigene Sichtweise eines Vereins, die man hat. Aber glücklich sehen sie zumindest mit diesem Bericht, mit diesem Spielbericht nicht aus. Christoph, wir müssen noch ganz kurz schauen auf den Abstiegskampf, denn du hast zuletzt auch ein Auge geworfen auf den SC DHFK Leipzig. Franz Semper hat jetzt seinen Vertrag ligaunabhängig bis 2030 verlängert. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Sie haben jetzt aber zu Hause wieder nur unentschieden gespielt im Ostduell gegen den THSV Eisenach. 2 Punkte Rückstand auf GWD Minden, 4 Punkte Rückstand auf den Bergischen HC, der in Hamburg gewonnen hat. Das ist natürlich auch eine Aussage. Müssen wir uns entweder von Leipzig oder Wetzlar verabschieden?
Ich fürchte schon, weil, also ich habe auch heute ein bisschen was von dem Spiel der Leipziger gegen Eisenach gesehen. Nicht alles, aber so die letzten 20 Minuten, als ich eingeschaltet habe, führten sie mit 4 Toren. Und am Ende, da war es dann auch doch wieder nur ein Unentschieden. Und das ist einfach zu wenig, muss man so hart sagen. Die hatten jetzt ihre Heimspiele gegen Mannschaften, gegen die sie da eigentlich gewinnen müssen. Eisenach ist natürlich zu Hause in der Werner-Assmann-Halle super stark, aber hat halt auswärts bisher auch nicht wirklich viele Punkte geholt. Vor ein paar Wochen hatten sie das direkte Duell gegen Minden zu Hause, war auch unentschieden. Klar ist es da ein gutes Zeichen, wenn dann ein Spieler wie Franz Semper sagt, egal was hier passiert, ich bleibe dem Verein treu. Sicherlich eine gute Signalwirkung nach außen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es einen der beiden erwischen wird, ja.
Wir schauen noch mal ganz kurz auch auf den Spielplan des SC DHFK Leipzig. Sie müssen jetzt zu den Füchsen. Dann spielen sie 2-mal in eigener Halle. Einmal gegen Frischhoff Göpping, die auswärts mehr Spiele gewonnen haben als zu Hause. Auch erstaunlich. Dann kommt der VfR Gummersbach. Da müssen sie nach Kiel. Dann ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den HC Erlangen wieder zu Hause. Dann geht's nach Hannover. Dann kommt die MT Melsung. Dann geht's nach Lemgo. Und am allerletzten Spieltag vielleicht das direkte Duell um den Klassenerhalt zu Hause gegen GWD Minden. Also es könnte tatsächlich so kommen, dass diese Partie dann entscheidet, wer in der Liga bleibt. Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du am Sonntagabend noch zu später Stunde die Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Und jetzt machen wir eine ganz, ganz kurze Pause und dann hört ihr ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Gespräch mit Niklas Weller. Bis sofort. Wir sind zurück nach einer Minipause und jetzt begrüße ich in der Leitung Niklas Weller vom HSV Hamburg. Ich grüße dich, Niklas. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was du mir so alles zu erzählen hast. Wir sprechen heute über eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Reise, denn das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Spieler den Aufstieg eines Vereins über mehrere Ligen mitgehen kann. Aber wir wollen ein bisschen chronologisch vorgehen, zunächst allerdings auch mal mit der Aktualität starten. Ich bin auch ganz ehrlich, wir sprechen am Freitagnachmittag miteinander. Das bedeutet, gestern hattet ihr ein Heimspiel gegen den Bergischen HC, das ihr verloren habt. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du mir sagst, wie du das nicht mal 24 Stunden später verarbeitet hast. Hast du noch viele Gedanken an dieses Spiel verschwendet?
Ja, ich hoffe, ich habe keine Gedanken verschwendet, aber natürlich Gedanken gemacht. Ich glaube, wir Ja, natürlich ein Spiel verloren gegen BRC, was wir zu Hause auf gar keinen Fall verlieren durften, sollten, wollten. Von daher wird uns das schon noch ein bisschen jetzt in dem spielfreien Wochenende, das wir haben, weil wir schon Donnerstag gespielt haben, begleiten. Und ja, ich glaube, so in die Aufarbeitung, dann taktisch, sportlich, werden wir dann am Montag gemeinsam als Team gehen. Aber ja, da werden sich alle und ich natürlich auch schon noch ein bisschen Gedanken machen, warum und wieso wir das Spiel verloren haben. Und wenn du mich wahrscheinlich jetzt danach nach der Erklärung fragst, so 100% habe ich die noch nicht. Also deswegen ein Spiel, was nicht ganz so einfach zu greifen ist und was nicht ganz so einfach einzuordnen ist, weil ich eigentlich fand, dass wir in vielen Themen ganz gut gespielt haben, aber es nie so richtig geschafft haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen und ja, weiter dieses leidige Problem Abwehr, nenne ich es jetzt mal, was wir uns die ganze Saison schon begleitet, auch in diesem Spiel wieder hatten.
Da habe ich direkt ein paar Rückfragen zu deiner Antwort. Bist du jemand, der sich generell viele Gedanken macht, nach den Spielen auch? Warum ist das so oder so gelaufen, egal ob gewonnen oder verloren?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt immer, also ich würde sagen, natürlich hat man sich früher vielleicht, als man noch ein bisschen jünger war, noch mehr Gedanken vielleicht so über einzelne Aktionen oder über einzelne Fehlwürfe vielleicht von einem selbst auch gemacht, so die, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das bringt einen vielleicht nicht so weiter. Aber es ist viel mehr natürlich, dass man versucht, aus jedem Spiel, sei es gut oder schlecht gelaufen ist, mit Gedanken was rauszuziehen, was uns weiterbringt. Ich glaube, das ist die große Chance, die Niederlagen auch mit sich bringen, aber die auch jedes Spiel mit sich bringt. Aber natürlich auch die große Herausforderung, weil es natürlich schwierig ist, Dinge so zu systematisieren und anzugehen. Man wird sicherlich bei dem einen oder anderen Spiel auch mal feststellen, gerade wenn es irgendwie knapp war, Spitze auf Knopf war, dass vielleicht auch mal das nötige Spielglück oder so gefehlt hat. Dafür ist es eben auch ein Spiel, was eben von vielen Kleinigkeiten abhängt. Aber trotzdem muss, glaube ich, immer die Maßgabe sein, aus jedem Spiel, sei es Sieg oder Niederlage, was mitzunehmen.
Ich möchte auf zwei, drei Dinge eingehen, die ich in dem Spiel beobachtet habe. Eine Sache war, du hast eine zweite Zeitstrafe kassiert. Ich weiß nicht, war vielleicht so nach 20, 25 Minuten. Ich kann mich nicht genau dran erinnern. Aber du wirst dich an die Szene erinnern und ich mich auch. Das war ein Durchbruch auf halb rechts vom BHC und du warst dann noch so ein bisschen leicht am Oberkörper des Gegenspielers. Und ich komme natürlich auch aus einer Zeit, wo im Handball noch ein bisschen mehr erlaubt war. Ich habe natürlich nicht im Ansatz auf diesem Niveau gespielt. Aber mir gefällt die Entwicklung irgendwie nicht. Für jede Kleinigkeit gibt es eine Zeitstrafe. Du hast dich auch extrem darüber aufgeregt und hattest wenig Verständnis dafür. Das kann natürlich auch daher kommen, dass das in der Emotion war, dass du im Spiel drin bist, voller Adrenalin und unbedingt gewinnen willst. Wenn du jetzt nochmal dir diese Szene vor Augen führst, ich gehe mal schwer davon aus, dass du eher so auf meiner Seite bist, was die Meinung angeht. Wie bewertest du diese Entwicklung, ich sag mal, die du ja jetzt auch in den letzten 7, 8, 9, 10 Jahren dann auch in der Bundesliga miterlebt hast oder im Spitzenhandball miterlebt hast? Darf man einen Gegenspieler gar nicht mehr anfassen?
Ja, also ohne jetzt mich dann zu der konkreten Situation zu äußern, natürlich erstmal zwei Dinge will ich vorab klar sagen. Erstmal ist es für uns Spieler ein ganz klares Thema, vor allem der Linie. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass jedes Spiel seine Linie hat und die kann und wird auch nicht immer gleich sein. Und das Zweite ist natürlich, dass es bei der Geschwindigkeit, die das Spiel hat, einfach natürlich auch brutal schwierig ist für Schiedsrichter. Das will ich nur einmal vorwegstellen, um das einmal gesagt zu haben. Aber ansonsten teile ich deine Auffassung zu 100%. Wir müssen, glaube ich, brutal aufpassen, wo wir uns mit der Sportart hinbewegen, was die Regelauslegung und was die Herangehensweise an Kontakt angeht. Und bei all den Themen, die jetzt besprochen werden und die immer gesagt werden, wir müssen die Sportart besser vermarkten und wir müssen größer denken, wir brauchen neue Formate, wir brauchen das und das, müssen wir uns, glaube ich, erstmal über den Kern und den Kernwert dieser Sportart Gedanken machen. Und in meinen Augen oder wenn ich das zu entscheiden hätte oder nach vorne bringen kann, ist es eben diese Härte und gleichzeitig Fairness im Umgang untereinander den Spielern. Und wir werden, glaube ich, nicht die athletischste, die schnellste Sportart und sonst irgendwas auf der Welt sein, aber ich glaube, wir werden die Sportart sein oder können diese Sportart sein, die Elemente Geschwindigkeit, Athletik, aber eben auch Härte kombiniert. So, und wir sind da in den letzten Jahren, insbesondere auch nochmal durch den Videobeweis, finde ich, völlig auf dem falschen Weg. Das betrifft sowohl solche Sachen wie Kontakt und auch insbesondere die Thematik, wie mit dem Kontakt umgegangen wird, wo ich keinem Spieler einen Vorwurf mache, sondern es ist am Ende des Tages ja das, was durch die Entscheidung provoziert wird, solche Verhaltensweisen. Und das ist das eine Thema, aber vor allem natürlich das andere Thema auch, wie 2-Minuten-Strafen, roten Karten gegeben werden bei Themen Hand im Gesicht, Kontakt am Hals. Und dann rutscht man irgendwie in der Bewegung hoch. Und das ist, finde ich, was, wo wir uns in eine schlechte Richtung entwickeln. Das hatte ja Johannes Goller ja auch schon nach dem einen Spiel, wo es da 3 rote Karten, glaube ich, bei Flensburg gegen Leipzig war es, glaube ich, auch schon angemerkt. Und da stimme ich ihm voll und ganz zu, dass das durch den Videobeweis meines Erachtens deutlich schlimmer geworden ist, als dass es besser geworden ist. Insbesondere vor dem Thema, dass ich finde, dass die Auslegung ganz klar pro Angriff geht in den Entscheidungen. Also wir sagen immer, das zum Thema Schrittfehler hier und da ist ein bisschen schwierig und lieber mal einen Schritt mehr lassen, dann ändern wir noch eine Regel, dass ich jetzt aus dem Prellen auch noch einen Nullschritt machen darf und so weiter und so fort. Das führt aber auch dazu, finde ich, dass man auf der anderen Seite der Abwehr vielleicht auch wieder ein bisschen was mehr zubelegen muss. Also wenn ich sage, ich lasse den vierten Schritt im Zweifel mal zu, dann kann ich auch vielleicht sagen, ich lasse vielleicht auch mal von der Seite einen Kontakt zu und gebe da einfach mal einen Freiwurf und nicht immer nur 2 Minuten. Ja, das will ja gar keiner, dass passiert, dass das gar keine Freiwürfe mehr gibt und so und das Spiel halt dann total unterbrochen wird oder Flow getötet wird, sage ich mal, durch harte Fouls so. Aber es geht einfach nicht darum, dass wir viel zu viel 2 Minuten und rote Karten verteilen für Themen, die eigentlich diesen Sport ausmachen, finde ich, und wo wir einfach ein bisschen in der Auslegung in die falsche Richtung gehen.
Man merkt alleine an der Länge deiner Antwort, dass dich das ja schon beschäftigt und auch ein bisschen emotionalisiert, gerade als jemand, der in der Abwehr auch gerne zupacken möchte, ist ja auch absolut verständlich. Und ja, wir sind da anscheinend auf einer Wellenlänge und ich habe zuletzt irgendwie ein Ergebnis gesehen aus dem Jugendhandball 45-44 und da habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr mein Handball, weil der Handball, wie du es sagst, besteht aus Athletik, Technik, Fairness, aber auch Härte. Das muss ja ein bisschen dazugehören. Weißt du, im Rugby würde nie jemand darüber diskutieren, dass der Sport zu hart ist und wir sorgen im Handball mit Regeländerungen oder Anpassungen auch dafür, dass wir eben, wie du es auch gesagt hast, tendenziell den Angriff bevorteilen. Und das finde ich dann irgendwie auch nicht in Ordnung. Mir scheint, wenn ich dir so zuhöre, dass das auch ein Thema ist, das ja untereinander viel diskutiert. Ist das so?
Ja, also ich glaube, es gibt keine, also klar, wir diskutieren, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, der es nicht diskutiert wird. Und ich glaube, das Blöde eigentlich wieder ist, ja, wenn du, glaube ich, alle fragst, die selber auf der Platte stehen, und ich nehme meinetwegen noch die Trainer mit dazu, dann kennst du keinen, der dir sagt, ja, nee, es wird viel zu viel Härte zugelassen und wir müssen da die Spieler mehr schützen und sonst irgendwas. Also das ist halt irgendwas in der Debatte, glaube ich, die einzig und allein durch, finde ich, teilweise merkwürdige Regelanpassungen und Änderungen und Auslegungen passiert, die aber mit den Leuten, die Sportart machen, letztendlich nicht auf einer Linie ist. Und mir fehlt da auch der Dialog zwischen allen. Also es ist einfach, glaube ich, nicht möglich, oder ich habe das Gefühl, dass die Situationen häufig ganz anders beurteilt werden aus der Perspektive von Schiedsrichtern und sonst irgendwas, wo ich niemanden einzelnen Vorwurf mache, sondern einfach in der Art und Weise der Ausbildung und der Herangehensweise, finde ich, sind wir da auf einem Weg, der nicht gut ist. So. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was Emotionalität und Härte angeht, hört halt zusammen. Und das macht einfach so diesen Kern dieser Sportart aus, den ich zumindest gut finde, dass das schade ist, wenn das wegfallen würde. Und wenn wir da diesen Weg so weiterspinnen, und du sparst gerade das Ergebnis im Jugendhandball an, und da ist der Jugendhandball sicherlich immer noch ein bisschen eine Besonderheit, aber ich glaube nicht, dass das im Bundesliga-Handball so weit weg ist, dass wir regelmäßig Ergebnisse sehen werden, die 35-35 sind, die vielleicht auch mal 40-35 sind oder sowas, wenn die Entwicklung so weitergeht. Denn die Geschwindigkeit wird immer mehr, dadurch hast du immer mehr Angriffe. Das heißt, selbst wenn die Abwehraktivität ganz gut ist, hast du einfach mehr Chancen dadurch und dann auch mehr Tore. Und du wirst, glaube ich, die Situation haben, dass du häufig, weil die Leute auch aufs Tempo drücken und du ja weißt, dass du gegen Top-Spieler, wenn sie im Tempo sind, also zweite Welle-Situation, erweiterte zweite Welle, im Rückzug ganz, ganz schwer verteidigen kannst. Also du kannst ja quasi, also das ist ja nochmal extremer in der Geschwindigkeit, weil auch vieles extremer aussieht, aber du kannst ja, ich sag mal jetzt Matthias Gitze, wenn er im Tempo über die Mittellinie kommt, den Ball hat, alleine schon mal gar nicht und zu zweit, wenn du Glück hast, gerade noch so stoppen, ohne dass dir jemand 2 Minuten Strafe gibt. Was natürlich auch brutal an seiner Qualität liegt, was aber auch daran liegt, wie wir mit Kontakt im Tempo umgehen. Also, und ich will gar nicht irgendwelche alten Zeiten zurück, wo jemand im 1-0 Gegenstoß von der Seite kommt und jemand umhaut, irgendwie ohne Grund. Darum geht's gar nicht. Aber es geht halt darum, dass wir trotzdem die Situation schaffen müssen, wie wenn jemand auf mich zukommt mit Tempo in der zweiten Welle, dass der Abwehrspieler irgendeine Chance haben muss, ihn zu verteidigen, die nicht ist, ich versuche mich einfach irgendwo hinzuschmeißen, auf Stürmer vorzugehen. Weil das ist ja auch wieder die Konsequenz, die dann passiert auf der anderen Seite bei Abwehr. Wenn die Abwehrspieler sagen, mit Kontakt und hier und da wird's schwierig, dann gehe ich einfach all in und versuche zu einer 50-50 gegen die Hand zur Hand, vielleicht kriege ich einen Stürmerfoul und wenn ich da den Kontakt habe, mache ich nochmal ein bisschen mehr draus, vielleicht pfeift da jemand das Stürmerfoul. Das ist ja nicht das, also was ich glaube zumindest, wo die Mehrheit nicht hin will, sondern wir wollen ja ein hartes Verteidigen, wir wollen einen harten Kontakt und wenn dabei mal aus Versehen auch vielleicht zum Beispiel mal eine Hand am Hals landet oder die Hand in der Brust ist und durch die Bewegung des Angriffsspielers dann an den Hals geht, das ist für mich keine 2-Minuten-Strafe. Also so darf die Auslegung einfach nicht funktionieren, weil du einfach sonst mit der Geschwindigkeit, die die Angriffsspieler heutzutage haben und die es haben, einfach nicht mehr effektiv verteidigen kannst und das dann einfach wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwierig wird für alle, selbst für Qualität. Selbst bei den Topspielern ist es ja so, dass es einfach schwierig wird und der Fokus sehr, sehr stark auf dem Angriff liegt.
Ja, absolut. Also bei manchen Topspielern, und da möchte ich überhaupt gar keinem zu nahe treten, es ist halt die Entwicklung, wie du das auch ansprichst, habe ich das Gefühl, Abwehr spielt fast gar keine Rolle mehr, auch in der Ausbildung. Es kommt natürlich auch immer drauf an, aus welcher Schule sie kommen. Kommen sie aus einer skandinavischen, aus einer südeuropäischen oder der deutschen oder französischen Ausbildung? Das hat immer dann auch unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber das finde ich auch schon sehr bemerkenswert. Es ist zuletzt in der NBA die Diskussion aufgekommen, dass einfach zu viele Dreier geworfen werden. Jetzt diskutieren sie darüber, dort die Dreierlinie zu verändern, dass man aus den Ecken quasi keine Dreier mehr erzielen kann, sondern nur noch sozusagen aus der wirklichen Distanz. Und das ist eine Regeländerung, eine angedachte Regeländerung, die ich gar nicht unspannend finde, weil die sagen, ja, es wird nur noch draufgeballert. Und wenn ich jetzt mal überlege, was könnte man im Handball tun, analog dazu vielleicht, mache ich dir jetzt mal einen ganz wilden Vorschlag. Der Gedanke kam mir, als ich dir gerade zugehört habe, schnelle Mitte abschaffen.
Ja, ich verstehe, wo du hin willst damit. Ja, ich finde es schwierig, weil ich finde, es ist halt, was den Sport eben ausmacht, ist ja diese Kombination aus Geschwindigkeit und sonst irgendwas. Und ich finde, wir haben mit den Regeln, die wir haben, die Möglichkeit, den Sport trotzdem super attraktiv zu lösen oder zu haben. Ich finde, es ist eine Auslegungsfrage der Regeln so. Und also ich finde, wir sollten erstmal das versuchen, bevor wir anfangen, sozusagen Dinge zu nehmen, die auch sehr, sehr positive Elemente haben. Weil natürlich ist es auch für Zuschauer spannend und schön und macht ja auch viel aus, dass du eben diese Schnelligkeit hast und dass du eben sofort fokussiert sein musst und du nicht irgendwie sagst, jetzt fällt ein Tor und wie beim Fußball habe ich erstmal 10 Minuten Zeit gefühlt, mich abzufeiern und zu machen, sondern ich muss direkt wieder in der nächsten Aktion sein. Das ist ja auch was, was den Sport Handball eben so ein bisschen besonders da macht. So, ne? Deswegen finde ich, das würde das ja schon so ein bisschen nehmen, glaube ich, in der Situation. Also ich glaube, man kommt mit einer Regel, Anpassung ist ja so ein großes Wort, aber ich glaube vor allem eben mit einer bisschen Auslegung und Linie kommt man da weiter. Und ich glaube, was halt immer so ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass sich diese ganzen Auslegung und Regelanpassungssachen ja gegeneinander beeinflussen und bedingen und halt auch ja, Verhaltensweisen der Spieler beeinflussen. Also beispielsweise dieses Thema, wie viel mache ich daraus, wenn eine Hand an der Hals ist und Gesicht ist? Dieses elendige Kopf nach hinten werfen. Ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, sondern das ist das, wie du heutzutage Spiele gewinnst, weil du dadurch in Überzahl bist. Früher hätte keiner, wenn er mitten in der Aktion ist und spürt einen Kontakt am Hals, den Kopf nach hinten geworfen. Kein einziger. Warum machen die Leute das jetzt? Weil sie wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 2-Minuten-Strafe kriege, die ist mindestens mal doppelt so hoch. Und wenn ich Glück habe, gucken sie sich auch einen Videobeweis an und dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht bei 100%, dass sie eine 2-Minuten-Strafe geben. Das ist ja das, was man dadurch passiert hat. Was würde passieren, wenn ich sage, erstmal anfange zu sagen, okay, wenn ich Video, weil ich es wirklich mal sehe, so richtig doll war das eigentlich nicht, gebe ich sofort 2 Minuten in Schauspielerei oder ich fange einfach auch an, schneller für Schauspielerei 2 Minuten zu geben. Das dauert, ich sag dir, eine halbe Saison, nicht mal wahrscheinlich, dauert das, dann passiert das gar nicht mehr. Nur wir machen es halt nicht. Wir sagen immer ja und dann gibt es wieder eine Verwarnung für Schauspielerei und sagen wir nochmal nein und hier und da. Aber ich würde lieber, also ich schmeiß lieber einmal jemanden raus wegen Schauspielerei, die vielleicht gar nicht war oder er hat doch was gehabt, als dass ich ständig dieses Thema habe und immer wieder die Abwehrspieler rausschmeiß, weil es einfach am Ende sage ich, ja, das sah doof aus. Ja, okay. Oder du hast ihn getroffen, das war völlig unabsichtlich, du siehst den gar nicht, ein Spieler oder sowas. Das sind die Auszeichnungsstrafen, die es mittlerweile gibt. Weiß nicht, welches Spiel das war. Letztens war es Füchse gegen Erlangen oder so. Ich glaube, war das Comeback-Spiel von Flamme, von Firnhaber, glaube ich. Da war auch so eine Aktion irgendwie. Der steht hinter ihm, der steht am Kreis. Der Kreis läuft hinter ihm. Der sieht ihn überhaupt gar nicht. Der will ihn einfach nur aufnehmen. Und dabei ist irgendwie ein Höhenunterschied zum Abwehrspieler und dann geht der Arm ins Gesicht oder so ein bisschen straffiert im Gesicht. Der geht 2 Minuten runter. Da sage ich, wenn wir dafür anfangen, 2 Minuten zu geben, also wie kann das sein? Und dann ist auch wieder ein Thema, wenn wir es so wollen, dann müssen wir es konsequent durchdenken. Also wie kann es sein, dass der Abwehrspieler für jeden Kontakt, der aus Versehen im Gesicht ist, eine 2-Minuten-Strafe kriegt, wenn der Angriffsspieler vorne jemanden einen Schlagwurf einfach direkt über den Schädel zieht, komplett durchlädt und dabei den trifft, gibt es nie eine Strafe. Da wird dann gesagt, das gehört zum Spiel dazu. Also ich finde, wenn wir solche Sachen machen müssen, dann müssen wir es wenigstens auf beiden Seiten des Feldes konsequent machen. Mein Votum wäre, ist auf gar keiner Seite zu machen und zu sagen, das ist Teil des Spiels und das passiert. Aber wenn ich jemanden unabsichtlich irgendwie im Gesicht treffe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie eine riesengroße Verletzung bei passiert oder so, die ist nicht so hoch. Und weil es ja auch unabsichtlich ist, kann ich sie auch, also durch die Strafe verhindere ich ja nicht, dass es nicht wieder passiert. Also es ist ja nicht so wie andere Strafen, die sagen, wir wollen verhindern, dass Leute irgendwie in den Arm greifen, deswegen will ich das konsequent sofort bestrafen. Finde ich richtig. Ja, weil was passiert, Leute greifen nicht mehr in den Arm, sind da vorsichtiger und es entstehen keine Verletzungen. Aber wenn du so Kontakte hast, wo du sagst, offensichtlich sehe am Videobeweis, dass er da gar nicht hinguckt, dann brauche ich dafür auch keine 2-Minuten-Strafe geben. Ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe auch, wo die Schiedsrichter herkommen. Ich verstehe auch, dass man sagt, das ist total schwierig zu sagen, war es unabsichtlich, absichtlich und so. Ich finde nur, mit dieser ganz klaren Linie, vermeintlich klaren Linie, wenn wir jetzt sind, einfach jeden Kontakt, egal ob der andere in der Bewegung ist, egal ob der gefühlt nach dem 1-gegen-1 auf Kniehöhe ist und da irgendwie eine Hand ins Gesicht bekommt oder einen Gesichtstreffer hat, alles immer zu bestrafen, ist die falsche Entwicklung. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich glaube, die teilen auch einige, auch viele Spieler. Und ich glaube, dass diese Regelauslegung geändert werden sollte. Und ich persönlich würde lieber diese, ich sag mal, vermeintliche Ungerechtigkeit, dass man mal, wenn es irgendwie doch absichtlich war und sowas sieht aber unabsichtlich aus, irgendwie den nicht bestraft, dass man das lieber vermeintlich durchgehen lässt, dass es man immer alles bestraft und wir im Prinzip im Handball, ich sag mal jetzt übertrieben gesprochen, nur noch erste, zweite Welle und Überzahl, Unterzahl Spiel sehen.
Ja, das wäre der Tod dieser Sportart. Und übrigens, das nur mal als Erklärung. Ja, ich wollte nur kurz nachfragen, wie du diese 2-Minuten-Strafe erlebt hast. Alle, die sich jetzt da draußen fragen, war das die Idee, darüber zu reden? Nein, war es nicht. Aber ich finde, das ist gerade sehr interessant, deine Meinung dazu zu hören. Und ich frage mich dann natürlich, glaubst du, dass einfach zu wenige deiner Kollegen, so nenne ich sie jetzt mal, also alle Spieler in der Liga, also dass sie mit zu wenig Leidenschaft vielleicht auch an dieses Thema rangehen. Denn wenn mehr Spieler, wie zum Beispiel Johannes Goller oder du jetzt gerade in diesem Gespräch, so deutlich darüber diskutieren und auch eine klare und offene, aber wie ich finde auch faire Meinung haben, dann würde sich vielleicht schneller etwas verändern. Weil es geht ja nur über den Dialog. Anders kriegen wir es nicht hin.
Genau, aber Dialog heißt ja, es muss ja einen ernsthaften Dialog geben. Also ich sag mal so, dass ich dir das jetzt hier erzähle, das schafft vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit oder dass natürlich jemand mit so viel Strahlkraft wie Johannes Goller das bei deinem Interview sagt. Ich glaube, ein Timo Kasten hat es auch schon mal gesagt und so. Es gibt natürlich Strahlkraft und dann wird das irgendwie überall in, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, in einem Podcast und irgendwie am Stammtisch diskutiert. Aber ein ernsthafter Dialog an den Stellen, wo sich was ändern kann, passiert ja nicht. Also ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch ein anderes Level, aber mir ist nicht bekannt, dass man einfach sagt, komm, wir laden einmal nach der Saison oder einmal mitten in der Saison alle Kapitäne oder meinetwegen alle Führungsspieler oder meinetwegen alle deutschen Nationalspieler ein und setzen uns mal zusammen und besprechen Themen. Sondern alle sind immer wie im Kosmos und dann gibt es irgendwie so eine, ja, weiß nicht, Auslegungshilfe oder Erklärungshilfe für Neuerungen, Regelneuerungen, die wir alle dann immer bekommen von denen. Da wird dann einmal ein Vortrag gehalten von irgendwelchen Schiedsrichtern. Aber das ist ja ein Vortrag oder mal, dass gesagt wird, so sehen wir das jetzt für die Zukunft oder so erfolgen die Auslegungen. Aber das ist ja kein Dialog. Dialog ist ja, wenn man wirklich mal darüber sprechen würde und sagen würde, was ist der beste Weg für diese Sportart, die Regeln, die wir haben, auszulegen und nicht zu sagen, was ist das Beste, was sich pfeifen lässt. Also ich verstehe das aus der Schiedsrichterperspektive zu 100% und das ist auch total wichtig, dass das eine Perspektive ist auf die Aktion und ich, auch wenn es mir im Spiel schwerfällt und so, aber ich lasse mich gerne auch immer eines Besseres belehren bei jeder Aktion und wenn ich das falsch sehe, sofort. Aber ich glaube, zu diesem Dialogpunkt kommen wir ja eigentlich nicht so richtig so. Und ich glaube, es gibt natürlich Schiedsrichter, mit denen man nach dem Spiel diskutiert und man kommt auch häufig auf den Nenner oder zumindest verstehe ich ja auch die Ansätze und da merke ich schon, dass da sich viel Gedanken gemacht wird. Also nicht so, dass ich jetzt da irgendwie sage, ja, die machen das einfach mal schnell so und ändern die Regeln aus, sondern es wird sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Ich glaube nur, wir haben nicht alle Perspektiven an einem Tisch zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wird, wie soll die Regelauslegung aussehen, sondern es ist eher eine Information, die an die Spieler kommt und dann ist es ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen, das Kind sozusagen.
Ich wollte eigentlich das Thema Präsidentenamt beim HSV Hamburg erst ein bisschen später aufmachen und der Reihe nachgehen, aber ich merke gerade, dass es, glaube ich, inhaltlich passt, dich zu fragen, glaubst du oder hoffst du, dass du dann in deiner neuen Rolle ab Sommer dahingehend ein bisschen einwirken kannst, dass ein Dialog entsteht?
Boah, würde ich mich jetzt, glaube ich, persönlich ein bisschen überhöhen, wenn ich sage, das könnte ich irgendwie, ich alleine auch von mir aus da irgendwie, ich sag mal, lostreten oder sowas. Ich kann nur sagen, ich bin da für jeden Dialog bereit und offen und freue mich drüber. Ich kann das überhaupt noch nicht einschätzen. Vielleicht passiert ja auch vieles hinter den Kulissen schon jetzt, was ich nicht mitbekomme. Dann nehme ich das natürlich so in der Form zurück. Aber hoffe natürlich, dass man einfach darüber spricht, weil ich glaube, das, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde der Zusammenhang zu dem Thema, wo will der Handball hin, wie vermarkten wir uns, was ist eigentlich die Zukunft dieser Sportart, was ja aktuell viel diskutiert wird, zu solchen vermeintlichen Kleinigkeiten erstmal, also Regelauslegung im Detail, der ist halt viel, viel größer, als man es vielleicht so denkt. Weil ich glaube, das ist der Kern, wo wir erstmal definieren, wo wollen wir halt hin. Und wenn wir sagen, wir wollen Härte akzeptieren und Härte muss ein Teil sein, dann muss ich das eben konsequent auch in der Regelauslegung umsetzen. Und wenn ich dann sage, ja, okay, da gibt es vielleicht dann mal die eine oder andere Ungerechtigkeit oder es kommt auch vielleicht der ein oder andere mal, wie die letzten 30 Jahre ja auch oder was noch länger in dieser Sportart, der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen klug, schrägstrich, unfair, schrägstrich, mal ein verdecktes Foul macht, der kommt vielleicht mal durch, statt alle anderen immer zu bestrafen, jede Aktion, dann finde ich, ist das halt so. Ja, das ist ja was, wo man sich gemeinsam mit allen Stakeholdern, die da Einfluss drauf haben, hinsetzen muss und sagen müssen, wo wollen wir hin? Und wenn das Zielbild sozusagen so ein bisschen entwickelt ist, dann ist es, glaube ich, was man dann auch eine Regelauslegung umsetzen muss. Wenn man sich da hinsetzt und sagt, nee, ich finde es super und es ist doch geil, wenn viele Tore fallen und das kann man viel besser auch im Marketing für machen und das stört uns gar nicht, wenn irgendwann es 50-50 ausgeht, das Spiel und wir wahrscheinlich ja, nicht mehr irgendwie besonders viele große Spieler auf dem Feld sehen werden, sondern sozusagen Geschwindigkeit, dass das A und O ist sozusagen und auch insbesondere dadurch auch in der Abwehr das A und O wird, dann kann man das auch entscheiden. Ich glaube, wenn man es ganz, ganz weit denkt, dann spielt man am Ende einfach irgendwie Manndeckung. Also dann spielt es vorne Manndeckung, also dann spielt einfach jeder Manndeckung und guckt halt und hofft halt, dass es ist, so wie beim Basketball in manchen Teilen ja auch sozusagen. Dann spielst du einfach eine Manndeckung und jeder jagt irgendwie den Spieler, der ihm zugeordnet ist, übers Feld. Ob das jetzt so richtig schön ist für die Zuschauer anzuschauen, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man mal die Spannung rausnehmen würde, dann sind die letzten 2-3 Minuten bei einem spannenden Spiel, wo das vielleicht mal vorkommt in der Mannschaft, jetzt nicht besonders attraktiv anzuschauen.
Das ist sehr interessant, dass du diesen Punkt anbringst. Ich diskutiere zuletzt mit meinem Freundeskreis auch häufig darüber, die sagen dann, ja, du kommentierst ja sehr oft im Frauenhandball und du fährst da auch immer zu den Turnieren. Und da ist es ja nicht ganz so extrem. Also da gehen die Spiele jetzt nicht 40-38 aus oder sowas. Ja, das sieht man da nicht so oft. Das heißt, im Frauenhandball müssen mehr taktische Lösungen gefunden werden. Die haben ja auch nicht die klassischen Shooter, die dann irgendwie aus 12 Metern da nochmal einen Ball in den Giebel werfen. Das ist ja nicht so. Deswegen finde ich diesen Handball auf Spitzenniveau, zumindest wenn ich die aktuelle Entwicklung betrachte, attraktiver. Ich gucke lieber ein Champions-League-Spiel bei den Frauen als bei den Männern. Und das ist ja kurios, weil das natürlich absolut hochklassiger Sport ist, aber mir gefällt die Entwicklung nicht. Und dann war ich zuletzt in der Westfalenhalle und sehe ein Länderspiel, da wirft Deutschland über 40 Tore, Ägypten wirft über 35 Tore. Und wenn man mal überlegt, wir reden immer darüber, die Abwehr gewinnt am Ende Titel. Ja, da weiß ich nicht, wo das noch hingehen soll, weil eigentlich beide Mannschaften in den letzten 15, 20 Jahren dafür standen, enorm physisch zu agieren und eine starke Abwehr zu präsentieren. Jetzt gehen sogar die Ägypter schon davon weg. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, ich finde, also, dass es mehr Tore geben wird als früher, hat natürlich auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Deswegen, ich glaube, es an sich, dass jetzt Spiele irgendwie, dass wir 30 Tore im Schnitt erleben werden, finde ich, ist jetzt noch nicht ein großes Problem, sondern es ist halt der Teil der Entwicklung, dass du einfach deutlich mehr Angriffe hast und dass du einfach auch, und das finde ich auch gut, und es sollte noch mehr gemacht werden durch die Regeln, dadurch angehalten bist und durch Zeitspiel, dass dieses, ja, okay, ich habe jetzt mal einen Anwurf gemacht und mache ich 2 Angriff-Abwehrwechsel am besten noch und währenddessen spiele ich den Ball im Rückraum halt so 10-mal hin und her und dann gucke ich mal, was dann passiert. Dass die verringert würden, dass es die nicht mehr so gibt, das finde ich richtig. Und dadurch entstehen natürlich mehr Angriffe und dann auch selbst bei guten Abwehrreihen mehr Tore. So, das ist, glaube ich, der eine Teil der Wahrheit. Aber andere ist, wie du richtig ansprichst, es wird nicht mehr so viel Fokus da auf Abwehr gelegt. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie Abwehr toll finde. Ich war eigentlich meine ganze Karriere und bin immer noch jetzt kein besonders überdurchschnittlicher Abwehrspieler und habe eigentlich auch immer mehr Spaß am Angriffsspielen gehabt. Aber ich glaube, der Sport da tut es einfach nicht gut, wenn wir das so entwickeln. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Entwicklungsschritte, die auch dazu führen. Also es führt natürlich auch solche Sachen wie jetzt 4 Rückraumspieler und so. Das sind ja alles Sachen, die diese Geschwindigkeit und diese schnellen Angriffe und so nochmal mehr befeuern, was alles in sich spannend ist und was ja total cool ist, auch dass du irgendwie solche Entwicklungen in einem Sport, der schon relativ alt ist, auf einmal noch völlig neue taktische Neuerungen hast. Das ist eigentlich total spannend und eröffnet total Möglichkeiten. Aber ich finde, wir müssen eben gucken, dass es nicht dazu führt, dass der Sport einen Teil und dass nämlich die Härte gänzlich verliert. So, weil ich glaube, das ist halt irgendwas, was dann irgendwann schwer wieder zurückzuholen ist, weil du halt dann die auch die Typen und die Fähigkeiten gar nicht mehr so ausbildest. Also wenn man jetzt, wie du richtig sagst, das hat dann ja auch was mit Nachwuchs und zu tun, wenn du jetzt einen Spieler perfekt ausbilden würdest im Nachwuchs, dann würdest du natürlich schon gucken, dass der im Wesentlichen eins hat und das ist halt Geschwindigkeit und vorne 1-gegen-1 Verhalten. So, weil du natürlich sagen kannst, okay, wenn er schnell ist, dann kann er dadurch halt in der Abwehr schon einiges auch wettmachen und da braucht er halt da ein bisschen Gefühl für den Raum und wenn du Gefühl für den Raum hast und schnell bist, dann kannst du halt mittlerweile schon sehr, sehr gut verteidigen. So. Und es wird halt diese Typen, die alles so ganz gut konnten, so, also die aus dem Rückraum werfen konnten, die 1-1 konnten, die ein bisschen im Kreis spielen konnten, vielleicht in keiner Disziplin so die Besten waren, aber trotzdem sehr, sehr gute und solide Bundesligaspieler, dadurch auch noch auf höherem Niveau, die wird es, glaube ich, nicht mehr so viel geben, sondern du hast entweder ganz reine Shooter, so, die ich halt auch mal dann Zeitspiel letzter Pass bringen kann, im Fünferblock, da jetzt so ein Kulesch oder sowas, das wird es geben und ansonsten wirst du halt sehr, sehr viele Rückraumer haben, die mit drei schnellen Spielern spielen in Zukunft, glaube ich. Auch wenn du jetzt in den Jugendhandball guckst, was da die Entwicklung ist. So. Vielleicht ist es auch einfach ein zeitliches Thema und dann komme ich da auch zum Schluss. Ein zeitliches Thema, es ist dann jetzt 10 Jahre so und dann sind alle ein bisschen kleiner und darauf der Fokus gelegt und dann setzt sich wieder durch, weil es dann wieder überproportional erfolgreich ist, sozusagen ein paar bullige Spieler wieder zu haben und dann irgendwie einen Kreisläufer zu haben, der da mit 110 Kilo irgendwie drin steht, dem einfach nur einen Ball reinschmeißen muss, weil alle anderen das körperlich dann nicht mehr wieder kompensieren können, die dann da groß geworden sind und dann dreht sich die Entwicklung wieder so ein bisschen zurück. Weil keine Ahnung, ob das so in Wellen verläuft. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Das wäre der positive Fakt noch. Aber ich glaube, man ist natürlich schon durch ein paar Themen, wie man rangeht und wie man eben vor allem Regeln auslegt, da natürlich erheblich zu beitragen kann, dass es sich vielleicht nicht unbedingt in die Richtung entwickelt.
Also nicht, dass uns hier jemand falsch versteht und ich glaube, da spreche ich auch für dich mit. Wir finden unsere Sportart großartig und ich kann mir jeden Tag Handball angucken, weil ich es einfach überragend finde. Aber wir müssen uns halt wirklich überlegen, wo wollen wir hin mit dieser Sportart? Was ist gut für unsere Sportart? Geld ist immer wieder ein Thema. Wie können wir dafür sorgen, dass in unserer Sportart mehr Geld zur Verfügung steht, damit wir bessere Bedingungen bieten können? Allen übrigens, den Fans in der Halle, den Jugendspielern in der Ausbildung, natürlich auch denjenigen, die davon leben und ihren Lebensunterhalt damit verdienen, also den Profis, egal ob bei Männern oder bei Frauen. Dementsprechend ist es, glaube ich, gut, dass wir jetzt fast eine halbe Stunde mal darüber gesprochen haben, was Regelauslegungen für Auswirkungen haben können auf die Sportart an sich und dass das vielleicht weit darüber hinausgeht, ob man eine Zeitstrafe kassiert oder man eben keine Zeitstrafe kassiert. So, jetzt komme ich zurück zu meinen Notizen, Niklas, und ich möchte mit dir schauen auf die Zeit, als du dann von Kiel nach Hamburg gegangen bist. Das war im Jahr 2012. Du wolltest ja einfach da nur ein bisschen Handball spielen und studieren. Habe ich das richtig recherchiert?
Das ist richtig, genau. Also ich bin nach Hamburg gekommen, um hier Jura zu studieren und dann eben einfach Handball hier auf, damals hieß es noch Oberliga, jetzt heißt es glaube ich irgendwie Regionalliga, also vierte Liga, zu spielen und eben ja auch die positiven Faktoren, die eben der Teamsport oder dieser tolle Sport mit sich bringt, zu genießen, nämlich eine Mannschaft zu haben, schnell Anschluss zu finden in einer neuen Stadt, neue Leute kennenzulernen aus ganz unterschiedlichen, diversen Spektren, eben nicht nur jetzt, was beim Studium dann ist, ja viele aus dem eigenen Studienumfeld, die das gleiche studieren und das war eigentlich so der Hintergrund, als ich nach Hamburg gekommen bin, genau.
Man kann sagen, dass das ganz gut funktioniert hat. Also ich denke, das Studium, das lief, ja, das hat geklappt und du bist bis in die erste Liga gekommen mit einem Verein, der dann irgendwann ja in die Oberliga runter musste aufgrund der finanziellen Situation. Als du damals dann zum HSV gegangen bist, hast du nicht irgendwie im Hinterkopf damit liebäugelt, dass die ja eigentlich irgendwann wahrscheinlich wieder nach ganz oben wollen?
Naja, so ein bisschen nochmal zur Einordnung, also was heißt, die runter mussten, also das war ja sozusagen ein gleichzeitiges Ereignis, also als ich zum HSV gekommen bin, waren wir ja noch offiziell die zweite Mannschaft, also da gab es ja die Profis noch, das war also in der Saison, in der die Insolvenz passiert ist, also 2015, 2016, das heißt, ich habe dann in der damaligen zweiten Mannschaft gespielt und wir haben in der Oberliga gespielt und sind in dem Jahr sportlich in die dritte Liga aufgestiegen, während die Profis eben im Winter da insolvent gegangen sind und dann hätten in der vierten Liga neu anfangen müssen. müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir konnten eben dann durch den sportlichen Aufstieg der zweiten Mannschaft dann quasi nach dem ausgerufenen Neustart, ja auch dann unter neuer Marke und neuem Namen sozusagen in der dritten Liga starten und da natürlich, ja, so begann dann die Reise, kann man eigentlich so ein bisschen sagen. Natürlich auch mit dem Jahr davor in der Oberliga schon, aber das war so ein bisschen der Startpunkt der Reise und eigentlich auch das, was mein Ziel war, als ich da hingegangen bin, was ich mir gesetzt hatte, nämlich, dass ich gerne noch einmal ein Jahr dritte Liga spielen würde, also nochmal ein bisschen, sag ich mal, den semiprofessionellen, überregionalen Handball noch einmal mitnehmen wollte, bevor es, ja, ich sag mal, ein bisschen übertrieben zum Ernst des Lebens ging, also in die Endzüge Studiums und dann eben vielleicht irgendwann zum zweiten Studium, also Referendariat, also wo ich mich jetzt gerade befinde, genau.
Ist ja schon kurios, wenn du dann jetzt mal darüber nachdenkst, ich weiß nicht, machst du das ab und an, wo du jetzt weißt, es sind noch so gut 2 Monate, dann ist die Nummer durch, machst du dir dann ab und zu mal Gedanken und überlegst, wow, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich selber auch mit dem Verein nach und nach zu entwickeln. Das ist eine absolute Besonderheit. Das ist, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber du musstest ja immer auch Leistungssprünge machen. Von der 4. in die 3. Liga, von der 3. in die 2. Liga, von der 2. Liga in die viel zitierte stärkste Liga der Welt. Das ist schon sehr bemerkenswert und außergewöhnlich. Mir fällt nämlich aktuell kein Akteur ein, dem das auch gelungen ist.
Ja, also Lukas Binder zum Beispiel, glaube ich, ist auch einen sehr, sehr langen Weg in Leipzig mitgegangen. Oder ich glaube, der auf jeden Fall zu Drittliga-Zeiten, glaube ich, da auch schon dann als junger Kerl gespielt. Also vereinzelt gibt es das natürlich schon immer mal. Ich glaube, was die Grundlage ist, eben natürlich in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass du die Möglichkeit hast, in dem Verein das zu machen und du eben auch das Vertrauen geschenkt bekommst oder dir erarbeitest in den ganzen langen Jahren. Denn was man natürlich sagen muss, ist, wie du richtig sagst, immer wieder ein Sprung gewesen. Und diese Anpassung an dieses Niveau und den Sprung, das ist ja nichts, was, oder zumindest bei mir war es nicht so, so talentiert war ich aber auch nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich bin diesem Sprung immer schon einen Schritt voraus oder ich bin da einfach ganz linear so mitgegangen, sondern ich lüge nicht, wenn ich sage, es gab in jedem Schritt immer Momente, wo man sagt, okay, jetzt ist vielleicht hier so das Ende der Reise oder jetzt reicht es jetzt wirklich sportlich noch und klar hast du auch mal, bist erstes Jahr 2. Liga und hast dann nach der Anfangseuphorie ja auch mal 4, 5 schlechte Spiele, wo ich persönlich jetzt dann vielleicht gerade mal brutal irgendwie Probleme hatte in der Abwehr, in 1-gegen-1-Situation, da das zu verteidigen und so. Und da fragst du natürlich schon selber, ob das dann noch reicht oder ob die Entwicklung passt. Und da bin ich natürlich ja auch Toto als Trainer, Toto und Lars, aber auch natürlich dem Verein grundsätzlich brutal und extrem dankbar, dass ich diese Entwicklung da machen durfte und dass wir einfach diese Zeit hatten, das heißt die Zeit, aber dass es einfach perfekt kam, natürlich in diesen Sprüngen und diese Entwicklung einfach zu machen. Und ich glaube, das ja, sieht man ja nicht nur bei mir, sondern diese Möglichkeit, in jeder Liga zu spielen und Verantwortung zu tragen, dass die einen extrem weit bringen kann. Sehen wir auch an Live zum Beispiel, der das natürlich auch in voller Pracht, sag ich mal, oder die ganze Zeit so mitgenommen hat und für den das natürlich auch brutal wichtig war, gerade weil er ja noch, oder noch aber einige Jahre jünger ist als ich, halt auch in einem jungen Alter schon brutal Verantwortung übernehmen konnte und eben diesen jeden Schritt richtig mitmachen konnte und nicht sofort irgendwie 2 Schritte höher machen musste, als es vielleicht möglich war. So. Und ich glaube, das ist was, gerade wenn man jetzt vom Typ her vielleicht jemand ist, der nicht das absolute Megatalent ist, sondern eben vor allem halt so über dieses sich reinarbeiten und selber so diese Erfahrung machen und immer einen kleinen Schritt sich zu verbessern kommt, ist das natürlich ein Weg, der dafür super ist, aber wo man natürlich auch, und das möchte ich ganz klar nochmal betonen, einfach die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für braucht. Ne? Also ich hatte natürlich auch hier mit unserem Weg, den wir sportlich gegangen sind in der Zeit, einfach super Rahmenbedingungen für diese Entwicklung und bin dafür dem Verein sehr dankbar.
Ja, ich habe jetzt vor unserem Gespräch nochmal ein Foto von dir rausgesucht und da war eins mit dabei, wo ihr in dieser kleinen, engen Halle gespielt habt. Ne? Also wenn man sich das mal überlegt und du bist dann mittlerweile, bist du in der ganz großen Arena angekommen, nicht in jedem Heimspiel, aber ab und an spielt er da dann auch vor etlichen tausenden Zuschauern. Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass es bei dir zwischendurch auch mal Phasen gab, in denen es nicht ganz so rund lief. Ich benutze jetzt mal einen englischen Ausdruck, Struggle. Ja, also hattest du zwischendurch dann mal den Gedanken, schaffe ich das überhaupt noch? Kann ich dieses Niveau noch mitgehen? Kann ich mich schnell genug weiterentwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nie so nachhaltig jetzt über Monate oder so. Ne? Aber natürlich hat man mal, wenn man ein paar schlechtere Spiele gemacht hat oder so, oder Phasen, wo man da drüber nachdenkt. Und es ist eine Typfrage, da kann man jetzt keinen Absolutismus sagen. Ich würde auch immer sagen, alles andere wäre auch schlecht, weil ich glaube, das ist natürlich auch man darf sich irgendwie dann von so, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal groß Selbstzweifel, aber sag ich mal jetzt sportliche Selbstzweifel, es geht ja nicht irgendwie um den Menschen, sondern um Sport, aber sportliche Selbstzweifel sich darüber jetzt nicht, davon natürlich nicht irgendwie so völlig vom Weg abbringen lassen und sowas, aber ich glaube, wenn man das nutzt, um sich da wieder so ein bisschen befeuern und auch immer wieder sich dann diese Motivation für harte Arbeit und für das Besserwerden daraus zieht, dann kann das eben auch eigentlich eine gute Sache und eine Chance sein, dass man diese Momente immer mal hat. Und ich glaube, bei keinem, selbst bei den top-talentiertesten Spielern, wird da jetzt irgendwie jeder Weg super geradlinig gegangen sein. Und ich glaube, bei vielen Karrieren und vielen Momenten hängt das von einzelnen Themen und Momenten ab. Also ich, ja, nehme jetzt auch, also Beispiel an Julian Köster, das ist auch so, das erste Spiel gegen ihn habe ich ihn gemacht, zweite Liga, da war der noch in Dormagen irgendwie als 18-Jähriger. Und da konnte man das auch schon sehen, dass er sehr, sehr talentiert ist. Aber dieser Weg mit dem VfL Gummersbach zu mehr und mehr Verantwortung, natürlich dann noch über die zweite Liga und da sehr, sehr, sehr viel Spielzeit über den Weg als Aufsteiger, den Verein dann sozusagen bis ins europäische Geschäft geführt zu haben. Das ist eben, wo man häufig sieht, diese, um auch dann in englischen Moment so, diese Breakout-Moments brauchst du halt eben und die kriegst du eigentlich nur über Verantwortung im Spiel. So. Und ich glaube, deswegen dieser Weg, dass jemand jetzt so talentiert ist und dann erstmal irgendwie auf einmal von 0 auf 100 irgendwie kommt, ohne da mal viel gespielt zu haben, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz selten. Also du brauchst einfach Spielzeit und Verantwortung, um das dauerhaft und konstant abrufen zu können.
Du hast jetzt eben jemanden erwähnt, der dir dabei auf diesem Weg sehr viel geholfen hat, Thorsten Jansen. Du warst ja schon alt genug mitzuerleben, als er damals im WM-Finale 2007 überragendes Spiel gemacht hat. Wie ist das dann, wenn man als junger Spieler bei einem Verein ist und dann steht da ein Trainer an der Seitenlinie, der im Prinzip alles erreicht hat sportlich? Ich meine, der hat ja jeden Titel gewonnen, bis auf Olympiagold, hat der alles abgeräumt in seiner Vereinskarriere und mit der Nationalmannschaft ist er Welt- und Europameister geworden. Also was ist das für dich als Spieler dann für eine Situation gewesen? Ist das dann automatisch, dass man im Prinzip immer denkt, alles, was der sagt, muss ja stimmen?
Das glaube ich jetzt nicht. Also ich bin auch so sozialisiert, dass ich das bei niemandem denke, egal was er vielleicht erreicht hat und welche Position das ist. Aber natürlich war es am Anfang ja besonders, mit so mal jemandem täglich zu arbeiten. Aber ich glaube, wer Toto kennt, weiß, dass er diese Erfolge halt überhaupt nicht irgendwie nach außen trägt oder irgendwie daraus irgendwie eine besondere Fachkompetenz zieht, in dem Sinne, dass er genau denkt, ja, weil ich alles erreicht habe, bin ich da jetzt irgendwie einen Schritt weiter als ihr. Sondern er ist ja eben ein sehr, sehr ruhiger und kommunikativer Typ in diesen Themen und ist überhaupt nicht oder war auch nie zu keinem Zeitpunkt, selbst als er uns in der dritten Liga übernommen hat, wo das ja noch weit weg ist vom wirklichen Vollprofi sein, ist jetzt nicht so, dass er sich da hingestellt hat und gesagt hat, Mensch, Männer, ich war schon 10 Schritte weiter als ihr und deswegen lauft mir jetzt bitte hinterher, sondern auch da war es so, dass er immer in kommunikativer Natur und im Dialog Dinge mit uns besprochen hat und wir natürlich insbesondere auch seit der Saison dann, was ja relativ schnell war, seit ich Kapitän auch bin oder mit Lukas Außenkopf ja lange Zeit zusammen Kapitän war, natürlich sehr, sehr viel Dialog auch gehabt habe und durchaus auch die ein oder andere Auseinandersetzung, aber eben glaube ich über die Jahre beide wissen, was wir aneinander haben und das auch beide sehr, sehr schätzen.
Also ich kenne Thorsten Jansen ja schon relativ lange, denn ich komme aus Solingen und er hat ja einige Jahre seiner Karriere, also gerade den Beginn seiner Karriere dort bei der SG Solingen gespielt unter dem Trainer Bob Hanning. Also das ist ganz kurios, ja, der dann später ja selber auch beim HSV war und Toto war ja auch lange Spieler in Hamburg und sehr erfolgreich, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn du jetzt die Seiten wechselst, sozusagen, also so möchte ich das mal ausdrücken, und du gehst vom Spielfeld weg, aber hast weiter eine wichtige Funktion im Verein. Was glaubst du, kannst du machen und tun, um vielleicht auch im Dialog Spielern noch was mitzugeben? Oder wirst du das gar nicht tun wollen, müssen, dürfen, sollen? Was ist deine konkrete Aufgabe als Präsident dann des HSV Hamburg?
Ja, natürlich, also ganz kurz gesagt, sag ich mal, sind es natürlich als Präsident zwei wesentliche Aufgaben, jetzt erstmal unabhängig von den Themen, auf die du wahrscheinlich hinaus willst, aber das eine, das Thema ist unsere Jugendunterstützung und im Prinzip, dass ja was direkt beim Verein angesiedelt ist, da mit meiner Meinung ein bisschen Strukturen, vielleicht auch ein paar neuen Ideen zu helfen. Ich glaube, wir haben eine super Jugendarbeit, aber können eben auch noch sehr, sehr viele Schritte machen, wenn wir uns so die Top-Nachwuchsleistungszentren in Deutschland angucken. Das ist das eine und natürlich das andere ist in Richtung der GmbH, also jetzt immer der Betriebsgesellschaft, technisch technisch gesagt, da die Gesellschafterfunktion, die der Verein hat, wahrzunehmen. Und das bedeutet eben durch Rat und Tat, aber auch durch Ideen und Kommunikation da zur Seite zu stehen und natürlich in gewisser Weise auch den Verein bei Themen zu repräsentieren. Und alles, was das Thema Richtung Mannschaft, auf das du ja eigentlich hinaus wolltest, glaube ich, wird es sich, glaube ich, zeigen. Ich glaube, wir haben da jetzt noch nicht irgendwie klar besprochen oder auch Toto ist jetzt nicht der Typ, der da sagen würde, ja, aber wenn du jetzt den Schritt gemacht hast, dann betrittst du ja die Kabine nicht mehr, sondern das und das ist so und so, sondern ich glaube, wir sind alle so eng zusammengewachsen und können so gut und ehrlich miteinander umgehen, dass wir einfach gucken, dass wir die Jungs, die dann nächstes Jahr auf der Platte stehen, da bestmöglich unterstützen. Und wenn ich das dadurch tue, dass ich nur in voller Emotionalität auf der Tribüne stehe und sie anfeuere, dann ist das okay. Und wenn ich das dadurch tue, dass ich vielleicht das eine oder andere Einzelgespräch mit dem einen oder anderen mal suche oder vielleicht auch nur dadurch tue, dass ich dem einen oder anderen Neuzugang mal Hamburg zeige oder dass sie ein bisschen besser ankommen, dann ist das auch okay. Ich glaube, dass ich natürlich die Mannschaft klingt immer so groß, aber natürlich die Dynamiken und was wir als Mannschaft vielleicht darstellen wollen und sollen in Hamburg und wie man eben auch vielleicht ja mit Toto am besten zusammenarbeitet als Mannschaft natürlich über die Jahre kennengelernt habe und da wäre es ja schön blöd, wenn ich das jetzt irgendwie alles in eine Kiste einschließe und für mich behalte, sondern natürlich stehe ich immer bereit und helfe auch gerne sozusagen oder unterstütze gerne alle Führungsspieler in Zukunft dabei, dass wir weiter erfolgreich sind und ich glaube, da hilft es nur, wenn wir so denken, dass wir den maximalen Erfolg wollen und jeder guckt dann eben, was er dazu beitragen kann und alles, was man dazu beitragen kann, trägt man dann bei und ich glaube, gerade in den ersten Jahren, wo ich jetzt die Spieler auch noch kenne, werde ich natürlich da schon sehr, sehr eng mit denen weiter im Austausch sein und versuchen zu unterstützen.
Du hast jetzt auch die Jugendarbeit angesprochen. Auch das ist natürlich so eine Sache. Ihr habt ja mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt nicht allzu weit entfernt zwei große Konkurrenten, große, erfolgreiche Vereine, die regelmäßig Titel gewinnen. Und wenn man jetzt mal auch schaut auf die Historie des Vereins, bei dem du bist, dann ist es vielleicht sehr zielführend, wenn man sagt, okay, wir forcieren nochmal die Jugendarbeit, haben dann da andere Möglichkeiten und Mittel, vielleicht auch Fördermittel, die es dann auch ab und zu gibt. Dann geht es ja auch darum, vielleicht ein Bundesstützpunkt irgendwann mal zu sein, wie auch immer das genau aussieht. Aber wie siehst du denn die Konkurrenzsituation dann, wenn zwei Vereine sozusagen um die Ecke einem immer die Talente auch gerne mal abgrasen können? Ist ja ganz normal. Das ist eine sportliche Konkurrenzsituation, wie es in der Bundesliga ist. Die ist ja im Jugendbereich nicht groß anders. Man möchte gerne die besten Spieler haben und das ist nicht einfach.
Nee, ist überhaupt nicht einfach. Ich glaube, wir haben natürlich über die Jahre gesehen, also was natürlich steht, wir haben seit Jahrzehnten, muss man jetzt fast schon sagen, die Füchse als absolutes Aushängeschild im Nachwuchs. Wir haben aber auch sicherlich Nachwuchszentren, wie auch Rhein-Neckar-Löwen oder sowas, Magdeburg natürlich auch, die sehr, sehr konstant Top-Mannschaften und Top-Jahrgänge haben. So, da sind wir noch nicht, ist klar. Also sieht man ja alleine an den Ergebnissen auch. Und wir sind da eben noch sehr, sehr abhängig und sprunghaft so ein bisschen davon, wie man es eben so kennt, dass man mal einen Jahrgang hat, der besser ist, mal Jahrgang, der schlechter ist. Der THW hat natürlich gerade insbesondere mit der neuen Infrastruktur, der neuen Halle und dem Internat da einen Riesenschritt gemacht, die Ausbildung da zu verbessern, das so zu denken. Und das ist natürlich sehr, sehr nah bei uns. Von daher ist es eine gewisse Konkurrenz. Aber ich glaube, unser Kernfokus muss sein, dass es auch die Herausforderungen, die wir annehmen wollen, dass wir das erste, worauf wir uns konzentrieren, dass wir eben schaffen oder es versuchen zu schaffen, für die Talente aus dem Hamburger Großraum, nenne ich es jetzt mal, und der ist ja im Prinzip relativ klar dadurch begrenzt, dass im Norden irgendwann relativ schnell Kiel kommt und im Süden irgendwann relativ schnell Hannover kommt, begrenzt, dass wir die davon überzeugen, dass Hamburg der richtige Ort ist für ihre handballische und menschliche Entwicklung für die Zukunft. So, und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren hier nicht so eine Infrastruktur von aus dem Boden gestampft bekommen von heute auf morgen, dass wir auf einmal 15 Internatsplätze haben. Aber ich glaube, dass wir trotzdem mit dem, was wir haben und mit dem, was wir weiterentwickeln können in der nächsten Zeit, trotzdem sehr, sehr gute Bedingungen schaffen können für die Nachwuchsarbeit und insbesondere natürlich auch in den Bereichen B-Jugend, A-Jugend, zweite Mannschaft, aber insbesondere auch A-Jugend, zweite Mannschaft, wo wir jetzt mit dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die dritte Liga nächstes Jahr einen super Schritt gemacht haben, können wir, glaube ich, sehr, sehr viel bieten, weil wir natürlich auch mit der Profimannschaft, die eine gute Rolle in der Bundesliga spielt, aber eben natürlich aktuell, der Fakt, nicht um Titel mitspielt, da natürlich auch eine Möglichkeit haben, junge, gute Spieler vielleicht etwas schneller zu integrieren, als das jetzt mittlerweile bei den Füchsen, als mittlerweile bei Kiel oder so halt möglich ist. Ja, jetzt hat Kiel natürlich ein Sonderbeispiel mit Rasmus Ankermann, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das jetzt nicht das ganz normale Talent ist, sondern vielleicht zwei, drei Schritte besser ist. Und das sind natürlich Wege, die wir vielleicht da gerade so in der B-Jugend, A-Jugend, mit, wenn die Jungs irgendwie in 3-4 Jahresplänen denken, Schwächen da aufzeigen können und wo vielleicht auch unsere besondere Stärke liegt.
Dann kommen wir mehr oder weniger zum Abschluss unseres Gespräches und möchte mich aber, bevor ich dieses letzte Kapitel aufschlage, dieses Buches, sage ich mal, dieser Unterhaltung, gerne nochmal Danke sagen für das, was du hier alles so zum Besten gibst, weil ich finde, es ist sehr offen und sehr direkt und ohne irgendwie, ja, sich groß Gedanken zu machen, beziehungsweise auch sehr gut einzuordnen, was so los ist und wie die Welt im Handball sich halt auch darstellt. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf all das, was in den letzten 15 Jahren, sagen wir mal, im Handball und bei dir im Leben so passiert ist, was bleibt für dich hängen aus deiner aktiven Zeit?
Oh, das ist natürlich schwierig, jetzt in zwei Sätzen zu sagen, aber ich glaube, was natürlich schon das Wichtigste ist, und das hatte ich ja, glaube ich, eingangs auch so ein bisschen mit dem beschrieben, warum ich in Hamburg neben dem Studium noch Handball spielen wollte, sind die Erlebnisse, die wir gemeinsam als Mannschaft hatten. Und die sind natürlich in enger Verbindung zu den Erfolgen, die man als Mannschaft generiert, denn nichts ist schöner, als in der Truppe, mit der man sich gut versteht, diese Erfolge zu feiern. Und ich würde sagen, das ist mit Abstand ja das größte Geschenk, was ich in der Karriere jetzt bis hierhin hatte, dass ich eigentlich mit der Mannschaft über weite Strecken, wo ich sehr, sehr viele Leute meine Freunde nennen darf und auch für die Zukunft hoffentlich noch darf, bis in die Bundesliga aufstellen konnte. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr auch mal besprochen oder habe ich mit Leif lange darüber gesprochen, als seine Verabschiedung bei uns anstand, dass er gesagt hat, dass das sicherlich was Einmaliges sein wird, dass man im Prinzip mit einer Gruppe von Freunden Handball spielen darf und wir dürfen das nun mal in der Bundesliga, was den meisten vielleicht eher auf niedrigem Niveau vorbehalten bleibt. Und ich glaube, das ist so die größte Errungenschaft, die ich daraus mitnehme aus der Zeit, weil das, glaube ich, was ist, was nicht so einfach wiederkommt und was nicht eben zu reproduzieren ist. Natürlich sagt man immer, ja, eine Mannschaft muss ein Team sein und am besten befreundet und so, aber es ist eben einfach sowas, wo man sich klar sein muss, dass es unter dem Druck und der Professionalität im Bundesliga-Handball halt keine Selbstverständlichkeit ist. Und diese Thematik, dass du das Glück hast, dass du eine Gruppe hast, die vielleicht auch, weil sie zu dem Zeitpunkt alle noch die gleiche Sprache sprechen, alle in der gleichen Lebenssituation sind, was so auch die Herangehensweise angeht, irgendwie alle im Studium oder so nebenbei stecken oder was machen, dass du mit denen diesen Weg gehst und wachsen darfst und die Leute kennenlernst, auf ganz andere Weise kennenlernst vom Handball, das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft.
Bist du eigentlich so der Typ, sag niemals nie, oder bist du jemand, dem es auch gelingt, einen endgültigen Cut zu machen? Ich meine, du wirst jetzt im Mai 33 Jahre alt, aber das ist ja durchaus ein Alter, in dem man nochmal aushelfen kann, ne? So der Klassiker.
Ja, also ja, ich würde sagen, ich bin schon sag niemals nie Typ eher, aber ich glaube, dass, also ich hatte es ja auch in den Themen gesagt, weshalb ich die Entscheidung dazu getroffen habe, dass ich auch merke, dass es körperlich ein Punkt ist, wo es vielleicht der richtige Zeitpunkt ist. Und von daher, glaube ich, macht es dann auch nur Sinn, solche Sachen zu tun, wenn das die richtige Situation ist und man sich dafür auch fit fühlt. Und grundsätzlich, ja, ich möchte hier immer dann öffentlich eigentlich keine Versprechung machen, aber ich sage es jetzt einfach mal, also ich kann zu 100% eigentlich ausschließen, dass ich in einem anderen Trikot als dem Hamburger Trikot noch ein Spiel bestreiten werde auf höherem Handballniveau.
Boah, das hat jetzt aber eine Tür offen gelassen in Richtung zweite oder dritte Mannschaft, ne?
Deswegen habe ich das sehr bewusst so gesagt, wie ich es gesagt habe, aber das ist, glaube ich, trotzdem erstmal wichtig, dass das hier meine handballerische Heimat ist und das wird es auch bleiben und das möchte ich auch nicht irgendwie durch hier und da mal, vielleicht möchte ich nochmal zwei Spiele machen oder so irgendwie verändern.
Ja, ich finde das immer extrem geil, ich sage das jetzt mal so, ich formuliere es mal einfach auf diesem Weg, ich finde das extrem geil, wenn Spieler sich so sehr mit einem Verein identifizieren. Da gibt es ja zum Beispiel noch einen Matthias Musche beim SC Magdeburg, den ich jetzt mal nenne, oder du hast ja eben den Namen Lukas Binder in den Raum geworfen, bei dem das in Leipzig sicherlich auch gilt. Das ist eine Besonderheit im Profisport, wo ganz viele Millionen unterwegs sind. Ich sage jetzt mal im Fußball, da gibt es das fast kaum noch und das finde ich immer sehr schade. Deswegen bin ich froh, dass es im Handball noch ein paar Ausnahmen gibt, wie du das der Fall bist, wie das bei Lukas ist oder wie das bei Matthias der Fall ist. Was wirst du denn nicht vermissen? Vorbereitung unter Thorsten Jansen?
Ja, lass mich noch eine Sache vielleicht zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist cool, dass das gibt. Ich will es einfach aber auch nur jetzt bei mir persönlich, für die anderen kann ich nicht sprechen, aber auch nicht überhöhen, sondern man muss natürlich auch sagen, ich habe vom Verein auch diese Chance bekommen, diese Entwicklung zu gehen und ich war halt immer hier an dem richtigen Punkt, um diese Entwicklung auch zu machen. Ja, das heißt, um einen Schritt weiter zu machen, um weiterzukommen, für mich persönlich war es hier nie zu Ende sozusagen. Ja, das heißt, ich glaube, viele in vielen schlummert, glaube ich, auch schon dieser Wunsch, in einem Verein zu bleiben und das mitzuprägen. Also ich würde gar nicht sagen, dass jetzt der Großteil nur das macht, weil auf einmal jemand mit 1.000 Euro im Monat mehr um die Ecke kommt woanders, sondern für viele ist es natürlich auch ein Thema der persönlichen sportlichen Entwicklung. Und da kann es eben manchmal sein, dass der Verein da entweder vielleicht zu schnell für dich wächst, dann ist es zu schnell, oder eben zu langsam diese sportliche Entwicklung macht. Deswegen, glaube ich, haben schon viel, viel mehr Leute oder Spieler auch dieses Verlangen, gerne lange wo zu sein. Nur es bleibt eben auch nicht so vielen vergönnt, das mit ihrer persönlichen Entwicklung so zu kombinieren. Das vielleicht noch als letzten Satz dazu. Und jetzt habe ich deine andere Frage schon wieder vergessen. Sag's nochmal.
Es ging um die Vorbereitung unter Thorsten Jansen.
Ach so. Ja, also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen grundsätzlich, was so das Laufen, das wirkliche stumpfe Laufen angeht in der Vorbereitung mit Toto. Von daher kann ich da eigentlich nur Danke sagen für die letzten Jahre, wenn ich das sehe, wie viele andere manchmal so, ich nenne es jetzt mal stumpf, laufen müssen. Aber klar, eine Vorbereitung vermisst man, glaube ich, nicht. Wobei ich sagen muss, das, was ich am wenigsten vermissen werde, ist die Fremdbestimmtheit des Terminkalenders. Denn ich glaube, das ist was man sich immer nicht so richtig vorstellen kann, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Das ist natürlich schon so, dass wir quasi irgendwie in 3-Monats-Zyklen leben, in dem Moment, wo der Spielplan irgendwie vorbestimmt ist, denn anders als bei jeder Amateurmannschaft oder so steht bei uns ja nicht der Spielplan für die ganze Saison. Das, weiß ich nicht, ist entweder nicht möglich oder man möchte es irgendwie nicht beim Fernsehen und der Liga. Ich weiß es nicht. Aber das macht natürlich das Leben, insbesondere wenn man sich mit Leuten, die nicht unbedingt aus dem Handball kommen und man vielleicht noch ein paar andere Sachen da im Leben machen möchte, manchmal ein bisschen schwieriger, weil man einfach nicht Termine länger als 3 Monate bevor es oder 2,5 oder sowas fix zusagen kann. Und das ist, glaube ich, was ich nicht vermissen werde, sondern dass ich mit Fug und Recht, wenn ich ein, weiß ich nicht, Wochenende mit meinen Jungs von der Uni planen möchte, am Ende des Jahres oder im Oktober, dass ich das einfach 100%ig safe zusagen kann und machen kann. Ich glaube, das ist das auch was, worauf ich mich sehr freue und was ich nicht vermissen werde. Also diese Fremdbestimmtheit, und ich habe es ja nur in abgespecktem Maß mitgemacht in meiner Karriere, weil wir keinen europäischen Wettbewerb hatten, keine Nationalmannschaft. So bei den Jungs ist es ja nochmal vermehrt der Fall. Von daher, ich glaube, ist das so ein bisschen die Freiheit, auf die ich mich freue.
Dann eine letzte Frage. Was machst du dann am Wochenende? Wirst du jetzt die Füße hochlegen? Wirst du Handball gucken? Was machst du an so einem freien Wochenende?
Ja, also die Füße hochlegen ist relativ unwahrscheinlich, und durch die neue Rolle ist ja auch klar, werde ich natürlich schon die Heimspiele, die wir haben, im Regelfall verfolgen. Ich versuche es auf jeden Fall auch zu schaffen, sehr viele und möglichst viele Spiele unserer Jugendmannschaften zu sehen, wenn die bei uns in der Halle spielen, oder das da zu schaffen und zu gucken. Von daher wird da die Handballzeit und das, was man im Handball sieht, am Wochenende nicht ausbleiben, aber es ist natürlich ein bisschen anders und ein bisschen entspannter, wenn man das Spiel von außen beobachten kann, als wenn man sozusagen da noch ein bisschen aktiver involviert ist, wie aktuell noch.
Also ich meinte jetzt eigentlich dieses Wochenende, weil du hast ja 2 Tage frei. Hoffe ich zumindest, dass du 2 Tage frei hast.
Ach so, dieses Wochenende meinst du? Ja, wir haben 2 Tage frei. Morgen bin ich ein bisschen mit dem Referendariat zu Hause am Schreibtisch und hoffe, dass das Wetter vielleicht nicht ganz so gut ist, dass es nicht so weh tut, am Schreibtisch zu sitzen. Und ansonsten am Sonntag bin ich bei den Towers. Die haben ja auch ihr großes Spiel, also Hamburg Towers Basketball, ihr einmal im Jahr großes Spiel in der Barclays Arena gegen FC Bayern München. Und das werde ich mir dann anschauen und auch mal andere Sportarten zu sehen außer Handball.
Da drücken wir wie immer dem Gegner des FC Bayern die Daumen, oder?
Das kann ich hier in dem Fall, ohne dass ich jetzt so ein ganz großer FC Bayern-Hasser bin, aber natürlich mit Fug und Recht sagen, ja, weil ich natürlich der Hamburger Mannschaft da die Daumen drücke. Ja.
Ich will nicht sagen, dass ich Bayern-Hasser bin, aber ja, sie müssen nicht immer gewinnen, sagen wir es mal so. Niklas, ich möchte mich herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für Geduld vielleicht auch während des Gesprächs, weil du ja auch nicht wusstest, wie lange dauert das, wo geht das vielleicht inhaltlich auch hin. Und ich finde das super, dass du dich auch sehr, sehr direkt auch geäußert hast zu der Thematik, zu der wir uns zu Beginn dieses Gesprächs sehr lange ausgetauscht haben, nämlich was macht das mit den Regeln, wie müssen wir vielleicht da auch aufpassen auf unsere Sportart, dass sie sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich wünsche dir, dass du die letzten Spiele nochmal so richtig genießen kannst, dass auch nochmal ein paar Momente dazukommen, an die du dich immer erinnern wirst. Und ich wünsche dir natürlich vor allem dann in deiner neuen Rolle ein gutes Händchen, viel Erfolg. Sage nochmal herzlichen Dank. Und an euch da draußen, falls ihr sagt, solche Gespräche sind die, die uns gefallen, könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen. Ihr könnt vorbeischauen auf patreon.com/kreisab. Ihr könnt in die Shownotes schauen, die Infos zur Sendung, da findet ihr einen Link zu PayPal. Und ihr könnt natürlich dem Format folgen auf Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Habt eine gute Woche und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.